nicht nur als ein historisches Ereignis, wo die Kraft Gottes in einer mächtigen Weise auf die Jünger Jesu herunterfiel und ihnen Kraft gegeben hat. Und ich bin erstaunt darüber, wenn ich darüber nachdenke, dass innerhalb einer Generation fast die gesamte damalig bekannte Welt mit dem Evangelium erreicht wurde, aufgrund dieser Kraftwirkungen Gottes im Leben der ersten Jünger. Und ich glaube, in der gleichen Weise ist aber auch Pfingsten für dich und für mich heute eine echte Erinnerung, ein Drandenker, etwas, wo du und ich wir uns neu bewusst machen dürfen, ja, wir brauchen diese Kraft. Und ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht, ich weiß es von mir, wir sind doch immer wieder in der Gefahr, aus eigener Kraft zu leben. Wir sind doch immer wieder in der Gefahr, dass wir Dinge einfach so aus dem eigenen heraus tun und dabei ermüden. Aus eigener Kraft zu leben und immer wieder zu ermüden und zu ermatten, ich glaube, es ist ein Symptom der Christenheit aller Generationen. Paulus hat in Hebräern, in Hebräer 12, Vers 12 geschrieben, darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen. Es war an Pfingsten 1905 gewesen, als Albert Schweitzer in der St. Nikolai-Kirche in Straßburg über das Thema »Den Geist dämpfet nicht« gepredigt hat. Und er machte in seiner Botschaft so deutlich, dass wir Christen oft so leben, als gäbe es keinen Gott. Aus eigener Kraft das Göttliche tun wollen und uns dann wundern, wenn wir müde und matt werden. Heute Morgen geht es in unserer Botschaft um kraftvolles Leben. Ich habe die Überschrift gewählt, Kraft für dein Leben. Ein Angeschlossensein an die Kraftquelle. Wie ich sagte, wir feiern Pfingsten, die erste Krafterfüllung der Christen, von der ausgehend die Welt sich verändert hat. Und heute Morgen möchte ich einige Kraftquellen des Glaubens so mit uns anschauen. Und vielleicht können wir miteinander auch wieder ganz neu Dinge ausgraben. Ich glaube, ich erzähle niemandem etwas Neues heute Morgen. Dinge ausgraben, die aber vielleicht da oder dort im Leben verschüttet wurden. Jeder von uns ist herausgefordert, im Alltag zu bestehen. Wir sind nicht in erster Linie für die Sonntage gemacht. Zeiten wie diese sind gut, dienen unserer Ermutigung und Zurüstung und das ist wirklich gut so, aber die Woche hat noch 6 andere Tage und diese können hin und wieder zu einer echten Herausforderung für uns werden. Wir sind gefordert, der Versuchung zu widerstehen, mancher schlägt sich mit Süchten herum. Der eine oder andere von uns kämpft mit Niederlagen und wenn wir heute Morgen so verschiedene Orte der Kraft besuchen, dann lass uns sensibel sein, wo wir vielleicht Prinzipien für unser Leben entdecken können, wo wir etwas ganz neu ausgraben können. Das vielleicht in der Vergangenheit verloren gegangen ist oder verschütt gegangen ist, anschließen an die Kraftressourcen, die Gott für unser Leben verfügbar macht. Eine erste Kraftquelle, die ich heute Morgen so anschauen möchte, es ist die unvergleichbare Kraft, die in dem Namen Jesus liegt. In Philipper 2, Vers 9 bis 11 öffnet uns Paulus so den Blick, um die Autorität zu verstehen, welche in dem Namen Jesus liegt. Dort heißt es, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nein, das steht in Philipper 2, Vers 9 bis 11, Entschuldigung, ich habe die Stelle verwechselt. Der Tag kommt, an dem die gesamte Himmelswelt, die Menschheit und auch der Teufel und seine Kohorten ihre Knie vor dem Namen Jesus beugen müssen und seiner Autorität und ihn als den Herrn anerkennen müssen. Manche werden es aus Liebe und Dankbarkeit tun und manche aus Furcht und Angst. Und doch wird die Macht und Autorität des Namens Jesus für die ganze Schöpfung sichtbar sein. Und es ist dieselbe Kraft, die Jesus in Johannes 14, Vers 14 verfügbar macht, wenn er sagt, was ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun. Wenn wir es auch manchmal gerne hätten, ist es natürlich klar, dass der Name Jesu keine magische Form ist, die wir an unsere Wünsche anhängen und dann werden sie wahr. Wenn ich im Namen Jesu agiere, dann mache ich mir bewusst, dass ich als Botschafter in und unter seiner Autorität handle. Ich kann nicht irgendwas Eigenes tun. Ich stehe unter seiner Autorität. Ich vertrete ihn und ich mache mich eins mit seinem Willen. Als unsere jüngste Tochter noch eine ganze Reihe von Jahren jünger war, hat sie mit einer Freundin in Egenhausen mal Strafzettel verteilt für Falschparker. Und du kannst dir denken, keiner hat in irgendeiner Weise diese Strafzettel ernst genommen. Wenn aber die Dame vom Ordnungsamt das Gleiche tut, dann agiert sie im Auftrag der Ortspolizeibehörde und die Wirkung ist eine ganz andere. Ich kann die gleichen Worte sagen, aber mit einer völlig unterschiedlichen Wirkung, denn es ist nicht, wer ich bin, was den Unterschied macht, es ist, wen ich vertrete, unter wessen Autorität ich stehe und agiere. Und das macht den Unterschied. So, jetzt haben wir es wieder sortiert, das Manuskript. Der Schlüssel ist also nicht meine eigenen Interessen, sondern es ist die Interessen des Reiches Gottes zu suchen und sie zu vertreten und dafür zu stehen. Wenn ich den Willen Gottes zuallererst suche, dann kann ich mit Zuversicht in dem Auftrag und in dem Namen Jesu agieren. Nachdem Petrus und Johannes den Gelähmten an der schönen Pforte geheilt hatten und danach vom Hohen Rat verhört wurden, gingen sie zurück zur Gemeinde und berichteten davon. Und in Apostelgeschichte 4, 29 und 30 lesen wir aus ihrem Gebet: Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Wunder, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Die Gemeinde, sie hatte ein Anliegen, sie betete um Freimut trotz Widerstand. Es war ihr Anliegen, seine Interessen, die Anliegen Jesu in diese Welt hinein zu vertreten, indem sie das Evangelium predigten und weitergaben. Und was passierte? Im nächsten Vers lesen wir, dass die Stätte erbebte, Erfüllung mit dem Heiligen Geist kam und Freimut, um das Evangelium zu predigen. In dem Namen Jesu ist noch so viel mehr, wir könnten damit eine ganze Predigt füllen. Es ist Heilung in dem Namen Jesu, es ist Befreiung in dem Namen Jesu, es ist Rettung in dem Namen Jesu. Lasst uns Menschen sein, die neu diese Kraft entdecken, die in dem Namen Jesu liegt, indem wir unsere Herzen an den Prioritäten Jesu justieren. Eine weitere Kraftwelle, die ich zu den Grundlagen unseres Glaubens zähle, ist das Blut Jesu. Meine Frau hat in der Waschküche neben dem Waschpulver eine ganze Menge Mittel, um Flecken zu entfernen. Fettflecken, Blutflecken, Harzflecken, Ölflecken, ich weiß nicht, was noch alles für Flecken. Und ich weiß erst, wie viele Flecken es überhaupt gibt, seit ich ihre Batterie an Fleckenentfernern kenne. Aber nicht nur meine Frau hat ein Problem, alle meine Flecken aus den Hosen zu kriegen. Jeder von uns kämpfen wir nicht mit der Tatsache, dass unsere menschliche Natur befleckt und verdorben ist. Der Lohn für die Sünde ist der Tod, sagt uns Römer 6, Vers 23. Und damit ist die Trennung von Gott in Zeit und Ewigkeit gemeint. Das einzige Mittel, welches den Schmutz unserer Vor-Christus-Vergangenheit reinigt, es ist das Blut Jesu. Deshalb sagt uns der zweite Teil des Verses, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Die Reinigungsmittel meiner Frau, sie müssen in einer bestimmten Weise gebraucht werden, um zu wirken. Und wisst ihr, genauso ist es mit dem Blut Jesu. Die Gebrauchsanweisung dafür, wir finden sie in 1. Johannes 1, Vers 9. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und weißt du, diese Wahrheit, sie wurde für Zachäus, den Zolleinnehmer, genauso Realität wie für die Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Vergebung unserer Schuld auf der Grundlage des vergossenen Blutes Jesu am Kreuz ist der Anfang jeder Gottesbeziehung. Und deshalb hat das Blut Jesu auch die Kraft zur Errettung und Wiederherstellung unserer Beziehung mit Gott. Und wenn du noch nie in dieser Weise zu Gott gekommen bist, ich glaube, dann ist heute Morgen ein richtig guter Moment dafür, zu sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Das Blut Jesu, es reinigt von Sünde, aber es reinigt nicht von dem, wenn wir bagatellisieren, wenn wir uns rechtfertigen, wenn wir uns vergleichen mit und sagen, die anderen tun es doch auch oder was auch immer. Ich bin davon überzeugt, dass einer der Gründe für kraftloses Christsein darin begründet liegt, dass wir unser Denken und Handeln an den Werten von Gesellschaft, an den Werten von anderen, an unserem eigenen Gutdünken messen und nicht an dem Maßstab Gottes. Und spätestens jetzt wird mir bewusst, dass ich die reinigende Kraft Jesu, des Blutes Jesu, nicht nur irgendwann mal vor vielen Jahren bei meiner Bekehrung gebraucht habe, sondern jeden Tag aufs Neue benötige. Und dort, wo ich mir täglich dessen bewusst werde, kann ich meine Selbstgerechtigkeit hinter mir lassen, durch seine Vergebung, Rechtfertigung und inneren Frieden empfangen. Und ich darf wissen, dass ich durch das Blut Jesu Zugang zu Gott habe. Vergebung und Reinigung wirkt das Blut Jesu. Buße und Umkehr aktiviert die Kraft des Blutes Jesu. Eine weitere solche Quelle der Kraft, sie ist das Wort Gottes. Im Wort Gottes ist Wegweisung, es ist Wahrheit, es ist Nahrung, es ist Schutz, es ist Stärkung, es ist Erfrischung, es ist ewig. Und sicher ließe sich diese Liste noch beliebig lang fortsetzen. Das Wort Gottes, es gibt uns Orientierung. In all den Meinungen und unterschiedlichsten Sichtweisen durch die Corona-Wochen hindurch habe ich mir jede Woche für mich ganz persönlich so ein Wort Gottes zum Leitvers gemacht. Und ich kann euch sagen, es hat mir hervorragend Orientierung und Frieden und Sicherheit gegeben, durch diese Zeit hindurchzugehen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, schreibt der Psalmist im Psalm 119, Vers 105. Und es hat bis heute seine Gültigkeit behalten. In all den Zeiten von Unsicherheiten ist Gottes Wort ein Navi, mit dem wir das Ziel sicher erreichen. Das Wort Gottes, es ist uns Nahrung. Und immer wieder werden wir daran erinnert, dass das Wort Gottes für unseren Glauben lebensnotwendig ist. Jeremia sagt, dein Wort war mir Speise. Psalm 119, Vers 107 macht die gleiche Aussage. Selbst Jesus sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Erinnere dich, wo Gott dir in der Vergangenheit so einen Power-Snack aus seinem Wort geschenkt hat. Vielleicht dein persönliches Jahreslos, das in deine Situation hineingesprochen hat. Ein Zuspruch, ein Trost, eine Verheißung, eine Ermutigung, die dich in einer Lebenssituation gestärkt hat und zu einer Kraftquelle wurde. Aber weißt du, Powersnacks sind gut, aber nur Snacks sind zu wenig zum Leben. Dein Wort war meine Speise. Das Wort Gottes ist nicht nur eine Kraft, die ermutigt und tröstet, sondern es hat die Kraft, unser Leben zu verändern, zu befreien, zu heilen. Es schenkt Weisheit. Aber so wie unser Körper Nahrung braucht, um gesund zu bleiben, so braucht der geistliche Mensch Nahrung, um stark zu werden. In Markus 4, Vers 2 bis 8 lesen wir vom vierfachen Ackerfeld, unterschiedlicher Herzensboden. Und wenn Jesus das Gleichnis später erklärt, sagt er in Vers 20, und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind, die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30-fach, einige 60-fach und einige 100-fach. Lasst uns Menschen sein, die dem Wort Gottes Raum geben, denn in dem Wort Gottes liegt Kraft. Peter Hane sagte einmal, im Licht des Wortes Gottes gibt es eine verlässliche Orientierung, nicht im Geflimmer der Tagesmeinungen. Und dann eine weitere Quelle der Kraft natürlich, die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus wusste, dass ein Leben ohne der Erfüllung mit dem Heiligen Geist auspowert und müde macht. Und deshalb hat er seine Jünger richtiggehend angewiesen, Jerusalem auf keinen Fall zu verlassen, sondern auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu warten. Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 5, sie erzählen uns diese Geschichte. Da heißt es, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Immer wieder hat es Männer und Frauen gegeben, die in ihrem Leben diesen Sprung in diese erfrischende Quelle geschafft haben und wirklich in der Fülle und Kraft des Heiligen Geistes gelebt haben. Jesus sagt, ihr braucht das, sonst werdet ihr früher oder später auspowern. Befähigung als Zeuge für Jesus Christus in dieser Welt unterwegs zu sein, es entspringt nicht deiner oder meiner Redegewandtheit, unserer Sozialkompetenz. Nein, Jesus sagt, es ist eine Frage der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch jetzt befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das sagt uns Apostelgeschichte 2, Vers 8. Erinnern wir uns an Petrus, der bei Jesus sein wollte, auch in den schweren Stunden, aber auf die Frage einer Sklavin hin, hatte er Angst und log. Und nachdem er sein Versagen realisierte, versank er in Trauer und Frustration über sich selbst. Die Begegnung mit Jesus bei diesem wunderbaren Fischzug bringt Petrus wieder zurück zu seiner Berufung und das Erleben von Apostelgeschichte 2, Vers 8, der Vers, den ich gerade eben gelesen habe, macht aus einem Versager einen kraftvollen Prediger, dessen Dienst in seiner Pfingstpredigt durchdrängt ist von Autorität und Geist Gottes. Die Anweisungen an die Jünger Jesu damals, es ist eine Anweisung an jeden Jünger Jesu auch heute noch, uns nicht mit irgendeinem christlichen Aktivismus zu verlieren, sondern uns ausrüsten zu lassen mit Heiligem Geist. Gott liebt seine Kinder mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, aber er möchte darum gebeten sein. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nicht irgendeine Aktivität, die wir tun, sondern es heißt, sie wird von Jesus ausgeführt. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt Johannes. Aber der nach mir kommt, ist stärker als ich, dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Geist und Feuer, mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Wir können dieses Erfülltsein, die Taufe im Heiligen Geist, nicht einfach selbst herbeiführen. Was wir können, ist Voraussetzungen schaffen, damit der Heilige Geist uns erfüllen kann. Und ich habe mir so die Frage gestellt, ja, wie kann denn das ganz praktisch geschehen? Und in Lukas 11, Vers 5 bis 13 erzählte Jesus seinen Jüngern eine Geschichte. Er erzählt von einem Besucher in der Nacht, der kein Essen im Haus hat. Und was tut er? Gut, wenn man Freunde hat. Er ging zum Freund und bittet um 3 Laibe Brot. Aber es ist spät und um diese Zeit schläft schon jeder. Und der Freund sagt, morgen kannst du wieder kommen. Meine Kinder und ich, wir schlafen schon. Aber sein Freund, er lässt sich einfach nicht abwimmeln. Und schließlich sagt Jesus, dass er sein Brot erhält, nicht wegen seiner Freundschaft, sondern weil er sich nicht abweisen ließ. Jesus fährt fort und erklärt, dass Gott ein guter Vater ist, der seinen Kindern gerne gibt. Er schließt die Geschichte mit folgendem Vers ab. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und ich glaube, Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht eine einmalige Sache, die irgendwann mal in der Geschichte passiert ist. Ich möchte dich ermutigen, streck dich aus wieder und wieder und wieder und sag, Geist Gottes, ich brauche dich in meinem Leben, ich brauche dich heute und ich brauche dich am Montag, ich brauche dich in dieser und in jener Lebenssituation, ich brauche durchdrungen zu sein von deiner Kraft. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir ihm diese Sehnsucht nach mehr Geist Gottes in unserem Leben wieder und wieder zum Ausdruck bringen. Wenn ihr also, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr will der Vater im Himmel denen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Dieses Ausdrücken, dass ich mir selbst nicht genug bin, sondern dass ich ihn brauche, um ein geistgelebtes Leben leben zu können. Ich glaube, es ermutigt Gott, dich zu beschenken aus dem Reichtum und aus seiner Fülle heraus. Manchmal sind wir Christen aber wie so ein Gefäß, das schon mit allem Möglichen gefüllt ist. Unser Wissen, unser Können, unsere Überzeugungen, unsere Gewohnheiten. Und wenn dann Gott kommt und dich mit Heiligen Geist erfüllen möchte, dann bist du schon so voll, dass nichts mehr reinpasst. Wir alle wissen, ein volles Gefäß, es lässt sich einfach nicht weiter befüllen. Manche Christen haben Angst, dass mit uns irgendetwas passieren könnte, was wir nicht mehr in der Hand haben. Wenn der Geist Gottes mich erfüllt, bin ich dann denn überhaupt noch meiner selbst mächtig? Und so sind wir wie ein Glas, das einen Deckel drauf hat und deshalb nicht gefüllt werden kann. Ein anderer solcher Deckel auf dem Glas kann Sünde sein, der wir bewusst Raum in unserem Leben lassen. Er dichtet ab und verhindert oder schmälert Gottes Vorhaben in unserem Leben. Ein weiterer solcher Deckel ist, dass wir denken, es ist doch ganz okay für andere, aber ich brauche das doch nicht. Wir können einen Deckel auf unser Leben setzen, indem wir denken, es ist doch nicht so wichtig. Spurgeon sagte einmal, mehr als alles andere müssen wir die Bedeutung des Heiligen Geistes wiederentdecken und lernen, in Abhängigkeit zu ihm zu leben. Lass dich einladen, heute Morgen so den Deckel abzunehmen und den Heiligen Geist so ganz bewusst wieder neu in dein Leben einzuladen. Lass dich einladen, heute Morgen vielleicht einen Entschluss zu fassen, nämlich dort, wo du im Moment stehst, einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht geht es für dich heute Morgen darum, die Kraft zu ergreifen, die in dem Namen Jesus steckt. Und dich ganz neu unter seine Autorität zu stellen und meinen Herzschlag an seinem Herzschlag zu justieren. Vielleicht geht es heute Morgen auch darum, dein Leben bei Gott festzumachen und seine Versöhnung am Kreuz ganz für dich persönlich in Anspruch zu nehmen und zu ergreifen. Oder überhaupt das Blut Jesu ganz neu als eine Kraftquelle für dich zu entdecken. Oder es geht vielleicht darum, das Wort Gottes nicht nur einfach als Powersnack zu nutzen, sondern als Nahrung, aus der du Tag für Tag lebst und dich stärkst. Vielleicht möchtest du dich ganz neu ausrüsten lassen und erfüllen lassen durch den Heiligen Geist. Ich glaube, es ist Gottes Anliegen, dich zu beschenken, dich auszurüsten, um stark zu sein, um den Herausforderungen unserer Tage zu begegnen und darin zu stehen. Lass dich doch ermutigen, vielleicht einen ganz konkreten Entschluss heute Morgen zu treffen, indem du dein Herz öffnest und Raum schaffst für das Handeln Gottes. Ich möchte unser Lobpreisteam einladen, dass ihr nochmal kommt und vielleicht ein oder zwei Lieder singt und lasst uns das zu einer ganz bewussten Gebetszeit machen. Nach vorne einladen darf ich euch nicht, weil wir ja unseren Abstand wahren müssen, aber Gott nimmt jedes Gebet ernst. Und mach vielleicht auch so eine ganz bewusste Proklamation vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, indem du aufstehst und sagst, Gott, ich strecke mich aus nach mehr von dem, was Kraft in mein Leben hineinbringt. Und ich strecke mich aus nach diesem kraftvollen Leben. Mehr von dir, weniger von mir. Amen.